Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Diebstahl aus dem Louvre beschäftigt weiterhin nicht nur Frankreich. Was diese Kronjuwelen, die dort gestohlen wurden, genau sind und welche kulturhistorische Bedeutung sie haben, dazu gleich ein Gespräch mit dem Direktor des Grünen Gewölbes in Dresden, Marius Winzeler. Wir berichten von der Europapremiere des neuen Ballettabends von Alexei Radmansky in Wien und wir sprechen über Rudolf Horn, der Möbel entworfen hat, die Nutzer mitgestalten können und als bedeutendster Designer der DDR gilt. Er ist im Alter von 96 Jahren gestorben. 4 Minuten, die reichten den Dieben gestern Vormittag, um mit schwerem Gerät in den ersten Stock des Louvre einzubrechen, die massiven 2020 bei einer Überarbeitung der Räume eingebauten Vitrinen zu zerstören und mit 8 kostbaren Schmuckstücken auf Motorrollern zu verschwinden. Die Pariser Staatsanwältin Laure Becuard hat heute in den französischen Medien berichtet, welche Stücke gestohlen worden sind. Es sind demnach Objekte aus dem Umfeld von Napoleon. Ketten, Ohrringe, 2 Broschen, ein Diadem und eine Krone. Marius Winzeler ist Direktor des Grünen Gewölbes in Dresden, das selbst 2019 Opfer eines Einbruchs wurde. Guten Tag, Herr Winzeler.
Ja, guten Tag, Herr Bieler.
Was sind denn das für Stücke, die jetzt da in Paris gestohlen wurden? Man liest immer von Kronjuwelen. Was bedeutet das in dem Zusammenhang?
Ja, es sind kostbarste Schmuckstücke, insbesondere der Kaiserin und Frauen aus dem Umfeld von Napoleon Bonaparte und Nachfolgerin. Es sind Teile des Kronschatzes und damit Teile des Staatsschatzes auch von Frankreich. Sie repräsentieren in besonderer Weise die französische Geschichte des Empire. Es sind Schmuckstücke von außerlesener Qualität und Schmuckstücke, die eben als Teil dieser Kronjuwelen insbesondere mit der Geschichte aufs Engste verbunden sind, aber gleichzeitig auch hochkarätige Kunstwerke der Juwelierkunst des 19. Jahrhunderts darstellen.
Ja, Kronen, Broschen, ein Diadem, sowas wird in repräsentativen Zusammenhängen benutzt. Das heißt, über diese Gegenstände spricht sich auch die Würde des Kaisertums damals aus?
Genau, das war ein wichtiges Symbol, ein wichtiges Zeichen, gerade des Kaisertums, nachdem ja die Revolution zunächst auch auf kostbare solche Schmuckstücke verzichtet hat. Man hat Diamanten eher in Abrede gestellt und dann plötzlich mit dem Empire kam auch wieder ein neues Bedürfnis nach absolut luxuriösen Schmuckstücken auf, die auch ganz modern neu gestaltet worden sind mit großen Steinen und umgeben von Diamanten. Das war damals revolutionär, auch von der Erscheinungsform und das hat sich fortgesetzt. Und in diesen Stücken repräsentiert sich sozusagen diese Epoche in besonderer Weise, zumal eben das natürlich auch die herausragendsten Persönlichkeiten sind, für die diese Stücke geschaffen worden sind.
Das heißt, in der Prachtentfaltung, in den kostbaren verwendeten Materialien, da spricht sich sozusagen die Tradition aus. Da sucht man Anschluss an das Königtum in Frankreich, das eben vor der Revolution existiert hat. Aber die Gestaltung ist tatsächlich dann eine zeitgenössische?
Genau, es war eine ganz zeitgenössische. Man hat sich bewusst vom Rokoko und dem frühklassizistischen Stil noch der letzten Zeit des 18. Jahrhunderts versucht abzusetzen und hat sich auf die Antike bezogen, mit antiken Motiven, Gemmen und auch anderen Steinen gearbeitet, mit neuen Steinschliffen und hat da eigene Formen geprägt. Und der Schmuck der Königinnen und Kaiserinnen war natürlich in besonderer Weise stilprägend. Das waren die Trendsetterinnen auch in der Schmuckbranche, die diese Stücke sehr bewusst zur Schau getragen haben, auch um sozusagen gewisse Makel ihrer Herkunft zum Teil damit zu überdecken. Damit begann das und die Schmuckstücke, die jetzt aus der zweiten und dritten Generation dann stammten, die haben diese Empire-Formen weiter perfektioniert.
Das heißt, die Stücke erzählen uns auf eine sehr vielfältige Weise von einer speziellen Situation in Frankreich im 19. Jahrhundert. Sie haben die kunsthandwerkliche Qualität angesprochen. Wo liegen denn die besonders, diese Qualitäten?
Also die Qualitäten liegen natürlich also in der Verwendung von exquisiten Steinen, hervorragend geschliffenen Steinen, aber auch im Spiel zwischen eben großen farbigen Steinen und einem Kranz von Brillanten, die diese Steine umgeben und dadurch einer besonderen Strahlkraft und eben einer neuen Formensprache, auch die mit dem Empire verbunden waren, einer neuen Prunk, eine Prunkfreude, die da auch zum Ausdruck kam und die dann für das ganze 19. Jahrhundert prägend geworden ist.
Jetzt sind die Stücke wahrscheinlich nicht geraubt worden, weil sie kulturhistorisch so bedeutend sind, sondern weil sie einen hohen materiellen Wert haben mit den kostbaren Materialien, die da verwendet wurden. Die sind jetzt in großer Gefahr. Wie schätzen Sie die ein?
Ja, wir haben natürlich da große Sorgen und Ängste, dass da etwas geschieht mit den Steinen, dass da wenig Sachverstand sozusagen auch damit verbunden ist. Auch im grünen Gewölbe haben wir leider ähnliche Erfahrungen gemacht, dass da keinerlei Bewusstsein oder auch Wissen über das, was da gestohlen worden ist, vorhanden war und dass da auch brutale Beschädigungen in Kauf genommen worden sind. Also wir hoffen natürlich sehr und wir denken sehr intensiv an unsere Pariser Kolleginnen und Kollegen in diesen schweren Zeiten. Wir können das sehr gut nachvollziehen, diese Trauer auch und hoffen, es bleibt im Moment nur zu hoffen, dass man die Stücke schnell wiederfindet oder dass es gelingt, eben diese Täter dingbar zu machen.
Und es bleibt festzuhalten, es gibt wenig Wehr gegen solche Täter, die mit so einer Brutalität vorgehen, mit so schwerem Gerät anrücken. Dagegen kann ein Museum wenig tun.
Kann man wenig tun. Ich meine, Sicherheitsbedingungen lassen sich immer noch optimieren und da kann man nur hoffen, dass man auch diesbezüglich natürlich daraus lernt und entsprechende Folgerungen zieht und da auch Verschärfungen realisieren kann.
Marius Winzeler, Direktor des Grünen Gewölbes in Dresden, über die aus dem Louvre gestohlenen Schmuckstücke aus dem Empire. Ihre Schönheit war nicht irdischer, sondern göttlicher Natur, so beschreibt der antike Autor Chariton von Aphrodisias in einer Erzählung Die Okeanide Kalliroe. Sein Buch mit eben diesem Titel gilt als der älteste vollständig überlieferte Liebesroman überhaupt. Er stammt aus dem 1. Jahrhundert und Star-Choreograf Alexei Radmansky hat ihn nun für die Bühne adaptiert. Der Text hält schließlich auch große Gefühle bereit. Neid, Eifersucht, Verlust und Vergebung. Es geht um schreckliche Unglücke. Europapremiere war gestern Abend an der Staatsoper in Wien und unsere Kritikerin Wiebke Hüster war begeistert.
Von 2004 bis 2008 hatte der Ukrainer Alexei Radmansky das Moskauer Bolschoi-Ballett geleitet. Dann verließ er Russlands bedeutendsten Ballettposten. So früh bereits mochte er nicht mehr Teil des Regimes sein. Seine Heimat ist jetzt das New York City Ballet. Aber für Tänzer weltweit gilt, sie lieben kaum etwas mehr, als mit ihm im Ballettsaal zu stehen. Seine Choreografien sind artistischer, komplexer als andere, sind tief im Volkstanz verwurzelt. Man darf sich seine dramatischen wie seine abstrakten Werke absolut nicht als reine Virtuosität vorstellen. Wie er in seinen Handlungsballetten porträtiert, die Erzählung vorantreibt, Gefühle und Motive herausarbeitet. Gerade darin liegt seine Kunst und natürlich in der Verbindung zwischen Tanz und Spiel, Bewegung und Drama. Bei ihm wirkt alles logisch, sinnfällig und natürlich. Kalliroe, Radmanskys jetzt in Wien in europäischer Erstaufführung triumphal gefeiertes Ballett über eine Nymphe, deren Schönheit ihr zum Verhängnis wird, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie eine Kunst mit großer Tradition zu einem lebendigen Genre der Gegenwart wird. Hätte es eines Beweises bedurft, dass das Ballett eine Zukunft hat, hier ist er. Philipp Fini hat für Radmansky, der ein ausgewiesener Kenner des sowjetischen Balletterbes ist, Musik aus Werken von Aram Khatchaturian zusammengestellt. Dramaturgie und Libretto stammen von dem französischen Autor Guillaume Gallien. Sein Sinn für Theater und dafür, wie filmisches Erzählen, cineastische Spannung auf der Ballettbühne erzeugt werden können, prägen diese Produktion. Die Heldin, eine Okeanide, also eine Meeresnymphe, stirbt gleich zu Beginn fast, wird halbtot von Piraten verschleppt und erst am Ende wieder mit ihrem Geliebten Chaereas vereint. Es gibt Männerkampftänze, die an Spartakus erinnern, und ein weibliches Corps de Ballet, das die Handlung begleitet wie ein antiker Chor. Immer wieder wird auf die Prägung der Ballettästhetik durch die antike Bildhauerkunst verwiesen. In den ersten Szenen, wenn die Liebenden noch glücklich sind, scheint Kalliroe eine Ballettkomödie werden zu wollen. Klassische Ausgeglichenheit, Harmonie und eine friedvolle Ruhe zu verströmen, wie ein Antidot gegen Krieg und Hass in der Welt. Doch je länger das Ballett seinen verschlungenen Handlungspfaden folgt, desto deutlicher wird, dass seine Heldin stellvertretend für die Frauen in der Wirklichkeit leidet, unter männlicher Gewalttätigkeit, unter Gier, Eifersucht und Aggressivität. Aber auch da weiß die Geschichte, weiß Alexei Radmansky zu differenzieren. Dionysos, der Herrscher, an den Kalliroi von den Piraten verkauft wird, stellt sich ein bei aller Macht sanftmütiger, liebevoller Mann heraus. Europa kann sich glücklich schätzen, dass der bedeutendste Ballettchoreograf unserer Zeit ab und zu auf dem Kontinent arbeitet. Sonst wäre sein neues, in den Vereinigten Staaten uraufgeführtes Ballett Caligroy eine rein amerikanische Angelegenheit geblieben.
Ein neuer Ballettabend von Star-Choreograf Alexei Radmansky hatte Europapremiere in Wien. Rudolf Horn war einer der bedeutendsten deutschen Designer der Nachkriegszeit. Seine Entwürfe, die waren vor allem auf Variabilität angelegt. Jeder und jede sollte sich so tatsächlich ein eigenes Zuhause schaffen.
Die Schrankwand verkörperte immer eine feste Struktur. So war sie und so musste sie gekauft werden und so stand sie in den Wohnungen. Ob man sie so brauchen konnte oder nicht, war gar nicht gefragt. Das hat mich herausgefordert zu sagen, diese Starre müssen wir beseitigen. Das war meine These. Ich möchte gern die Menschen von jedem gegenständlichen Zwang befreien.
Rudolf Horn, noch heute sind seine Möbel weit verbreitet und begehrte Sammlerstücke. Im Alter von 96 Jahren ist er nun gestorben. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt würdigt ihn heute als einen der bedeutendsten Gestalter und Innenarchitekten Deutschlands, ein prägender Lehrer und ein Mensch von außergewöhnlicher Bescheidenheit. Thomas A. Geißler ist Direktor des Kunstgewerbemuseums in Dresden. Guten Tag, Herr Geißler.
Ja, guten Tag, Herr Biesler.
Heute wird der Konsument ja gern von Designern als Mitgestalter angesehen. Wenn man mal so durch die Kataloge blättert, da gibt es eine ganze Reihe von Sofalandschaften, die man selbst umbauen kann. War Rudolf Horn auf dem Gebiet ein Pionier?
Ja, das muss man so sagen. Ein Zitat von ihm, der Nutzer als Finalist, ist also tatsächlich etwas, das ihn sehr in seiner Arbeit geprägt hat, immer auch vom Menschen, dem Gebrauch der Objekte, des Umfeldes auszugehen und tatsächlich ein Angebot zu schaffen, mit dem dann der oder die Nutzer sich am Ende final einrichtet. Und dieses Konzept ist natürlich eines, das heute unter Begrifflichkeiten wie Open Design, Co-Kreation firmiert. Und so gesehen ist er tatsächlich ein Pionier auch dieser aktuellen Designströmungen.
Er hat ja ein ganz breites Schaffen, aber sein bekanntestes Produkt sind wohl die sogenannten MDW-Platten. Das steht für Montagemöbel Deutsche Werkstätten. Das ist eine Art Schrankwand. Über die Schrankwand hat Rudolf Horn ja gerade gesprochen in unserem O-Ton. Wie funktioniert diese spezielle Schrankwand und was macht eigentlich dabei der Nutzer?
Es ist ein Baukastensystem, das im Prinzip natürlich gewisse Elemente vorgibt, aber diese Elemente sind so variabel, dass ich eben nicht nur im Grunde eine Schrankwand bauen kann, sondern auch ein Raum im Raum zum Beispiel. Und auch wenn Rudolf Horn in diesem O-Ton selbst von der Schrankwand gesprochen hat, weiß ich, dass er sich eigentlich immer dagegen gewehrt hat, dieses System nur als Schrankwand abzutun, sondern wirklich als Raumkonzept. Er hat es ja auch in einem experimentellen Wohnkonzept für Rostock entwickelt, variables Wohnen, wo es tatsächlich auch darum ging, entsprechend den Lebensphasen und Gebrauchs- und Nutzungskonzepten sich seine Wohnung immer auch entsprechend anpassen zu können. Mit und ohne Kinder, jung oder alt, dass letztlich der Wohnraum mit den jeweiligen Lebensphasen sich mitverändern kann.
Die Schrankwand war für ihn eher das Feindbild sozusagen, aber die hat wiederum Walter Ulbricht besonders gut gefallen. Er meinte zu dem MDW-System, das seien nur Bretter, weil er vielleicht gar nicht verstanden hat, wie man damit auch in den Raum hineinbauen kann und eben nicht nur an der Wand entlang. Der Erfolg trotzdem war groß von MDW, wurde auf der Frühjahrsmesse 1967 in Leipzig vorgestellt und da schrieb dann damals schon die Presse, dass eine Revolution aus Tradition, also die Menschen wollten das.
Ja, also ich meine, Einerseits war das natürlich auch eng verbunden mit den Wohnkonzepten in der DDR, in den System- und Modulwohnungen. Andererseits sieht man aber auch, dass dieses Konzept im Westen sehr, sehr erfolgreich war. Jeder kennt wahrscheinlich auch die Billi-Schrankwand, die allerdings erst 10 Jahre später von Gillis Lundgren für IKEA entwickelt worden ist.
Bedeutend ist er auch geworden als Lehrer an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halleburg-Giebichenstein. Was für eine Wirkung hat er da gehabt?
Ja, also ich meine, er war nahezu 30 Jahre lehrender Professor und hat natürlich Generationen von Gestalterinnen, Gestaltern, Designer geprägt bis Ende der 90er Jahre. Und auch heute ist seine Arbeit extrem inspirierend, auch für junge und zeitgenössische Designer, weil sich Rudolf Horn natürlich auch vor dem Hintergrund der Materialknappheit, ressourcenschonend Gestaltung zu entwickeln und eben auch dieses Konzept, den Nutzer oder als Finalisten zu verstehen, heute aktueller denn je ist.
Thomas A. Geißler, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Dresden, über Rudolf Horn. Der Designer und Innenarchitekt ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Vielen Dank. Das Festival Politik im freien Theater, das gilt als bedeutendstes Treffen der freien Theaterszene im deutschsprachigen Raum. Gegründet wurde es 1988 und wird seitdem gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Denn das Festival, der Titel sagt es schon, ist ein enorm politisches. Und das gilt auch für die aktuelle 12. Ausgabe, die Ende letzter Woche begonnen hat. Das Thema? Grenzen. Unser Korrespondent Alexander Moritz war in Leipzig.
Keine Stühle, keine Bühne. In der Performance Ich kann's nicht lassen ist das Publikum mittendrin. 4 schwarze Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich durch den Raum. Jeder im Publikum kann, soll mit tanzen, neue Schritte und Bewegungen einbauen, die anderen tanzen nach. Die Performance basiert auf Crumping, einem afroamerikanischen Urban Dance-Stil, entstanden in den Straßen von Los Angeles.
Es ist sehr ausdrucksstark, es ist sehr impulsiv und sehr mitreißend.
Iman Gehle aus Berlin ist eine der Crump-Tänzerinnen, die mit der Performance zum Festival nach Leipzig eingeladen sind. Sie möchte vor allem Kinder und Jugendliche erreichen.
Wir versuchen, die mit in unsere Welt zu ziehen und nicht, wie es uns beigebracht worden ist, dass Theater bedeutet, stillsitzen und nur zuschauen, sondern auch Theater heißen kann, dass man mitmachen kann, selbst mitentscheiden kann.
Das passt zum Leitgedanken des Festivals Politik im freien Theater. Für das Festival sind 16 Theater- und Tanzproduktionen aus der freien Szene nach Leipzig eingeladen. Das Motto dieser Ausgabe lautet Grenzen. Zu sehen sind ein Bürokratie-Musical, eine Castingshow zu Leistungsdruck, ebenso wie Dokumentartheater zum NS-Ferienheim Prora auf Rügen und dem Schicksal ukrainischer Frauen im Krieg. Das Stück Dunkeldorf rekonstruiert die Ereignisse um das möglicherweise rechtsextrem motivierte Bombenattentat an einem Düsseldorfer S-Bahnhof im Jahr 2000. Viele der Gastspiele setzen auf Interaktion. Das Publikum soll sich nicht berieseln lassen, sondern mitmachen. Für Mitorganisator Thomas Frank vom Schauspiel Leipzig ist das Festival auch ein Experimentierfeld.
Wie weit Bühnenkunst ausdehnbar ist, und das markiert ja vielleicht auch das freie Theater insbesondere, dass es immer auch darum geht, sozusagen die Grenzen von dem, was Bühnenkunst kann, auszuloten.
Das ist auch beim Eröffnungsabend so. Das postdramatische Kollektiv Gobsquad bringt 10 Laientänzer aus Leipzig auf die Bühne für die Performance Dancing with Our Neighbors.
Wie echte NachbarInnen leben wir alle in dieser Stadt und versuchen, irgendwie miteinander auszukommen. Wie echte NachbarInnen verstehen wir uns dabei nicht immer.
Auf der Bühne sprechen sie Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Farsi, Chinesisch und Sächsisch. Beim Verstehen helfen Live-Übersetzerinnen und das Tanzen.
Wir teilen heute diese Tanzfläche. Wir sprechen die gemeinsame Sprache des Tanzes. Wir werden Aussagen treffen. Wenn wir übereinstimmen, tanzen wir. Und wenn wir nicht übereinstimmen, tanzen wir nicht.
Wir haben Familienangehörige, die im Krieg ihre Heimat verlassen mussten.
Einige der Tänzerinnen kommen auf die Bühne, andere bleiben am Rand. Aussagen und Tanzbewegungen sind spontan. Neben persönlichen Erfahrungen geht es auch um politische Einstellungen. Zur AfD, dem Krieg in Gaza, der Unterstützung für die Ukraine. die improvisierte Performance als getanztes Meinungsbarometer. Die Leipziger Festivalausgabe findet erstmals in Kooperation mit ganzen 5 Spielstätten statt. Dennoch ist auch Kritik zu hören. Zu viele Akteure von außen, zu wenig Einbindung der lokalen Szene bemängeln manche in Leipzig. Das Festival ist Treffpunkt für die freie Theaterszene aus ganz Deutschland. Die leidet besonders unter gekürzten Fördergeldern. Auch das kommt in der Eröffnungsperformance zur Sprache.
Wir tanzen zum ersten Mal vor 600 Menschen und bekommen dafür 600 Euro, inklusive der Proben.
Die Tanzfläche füllt sich, auch viele aus dem Publikum gehen auf die Bühne.
Wir finden, dass die Kulturkürzungen, die aktuell vonstatten gehen, eine absolute Schweinerei sind und zu gar nichts führen.
Das Festival selbst ist von Kürzungen noch weitgehend verschont. Etwa 1,4 Millionen Euro fließen in das Programm, finanziert von Bund, Land und Stadt Leipzig. Bis kommenden Samstag sind rund 150 Veranstaltungen geplant. Neben Leipzig auch im Umland. In der Kleinstadt Wurzen gibt es eine Festival-Außenstelle in einem Teppichladen. Die Veranstaltungen dort rücken die verloren gegangene Textilindustrie in den Fokus.
Das Festival Politik im Freien Theater in Leipzig. Am vergangenen Samstag, da gab es im British Museum in London ein mondänes Gala-Dinner. Das sorgt nun für Empörung. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Mondän war das Dinner wohl tatsächlich mit mehr als 800 geladenen Gästen, darunter Prominente wie Mick Jagger oder Naomi Campbell. Weil das Dinner inmitten der Galerie stattfand, in dem sich der Parthenon-Fries befindet, erregt es nun die Gemüter, zumindest die der griechischen Regierung. Denn die bemüht sich schon seit Jahrzehnten um die Rückkehr der antiken Artefakte, zu denen auch Teile des Parthenon-Frieses gehören. Die befinden sich schon seit dem 19. Jahrhundert im British Museum in London. Während Athen von einem Diebstahl spricht, wurden die antiken Artefakte nach Ansicht von London auf legale Art und Weise erworben. Die Sicherheit, Integrität und Ethik der Kunstschätze sollen das Hauptanliegen des Museums sein, kritisierte die griechische Kulturministerin Lina Mendoni nun in einer Pressemitteilung. Das Abendessen zeige auf eindrückliche Weise die provokante Gleichgültigkeit des Museums dem antiken Fries gegenüber. Das mondäne Dinner sei auch kein Einzelfall. Ähnliche Aktionen hätten im Museum immer wieder stattgefunden, seien eine Beleidigung für Kulturgüter und gefährdeten die Exponate. Der Streit um den Verbleib des Frieses geht also weiter. Ein Buch war für den Künstler, Autor, Übersetzer, Herausgeber und Verleger Michael Wagener nicht nur ein Buch, sondern eine Art Gesamtkunstwerk, bestehend aus ausgewählten Schrifttypen, aufwendig gestalteten Umschlägen, Bild und Schrift. In der vergangenen Woche ist Wagener im Alter von 59 Jahren gestorben. 2002 hatte er in Frankfurt den Gutleut Verlag gegründet, in dem seitdem ausgewählte Lyrik erscheint, häufig mit dem Primat des Visuellen. Über seine verlegerische Arbeit sagte die Literaturkritikerin Beate Tröger heute in diesem Programm.
Man konnte ihm ansehen, dass er sich nicht so um sich, sondern vor allem um andere gesorgt hat. Also er saß oft mit selber gedrehten Zigaretten so ein bisschen im Halbhintergrund, war aber unglaublich aufmerksam, verbindlich, hat sehr viele junge Stimmen gefördert, zum Beispiel auch Sandra Burkhardt, die jetzt den Leons und Lena Preis der Stadt Darmstadt mit ihren Gedichten gewonnen hat. Also ein Förderer, ein Ermöglicher und Menschen wie er, die sind so wichtig für diese kleine Lyrikszene.
Und noch eine Personalie. Lange erwartet, jetzt steht sie endlich fest. Alexandra Ohlers-Staschel wird neue Intendantin des Internationalen Doc-Festivals in Leipzig. Staschel ist derzeit Leiterin des deutsch-polnisch-tschechischen Filmfestivals und dort für die Bereiche Dokumentar, Spielfilm und die Geschäftsführung verantwortlich. Sie folgt auf Christoph Terhechte, der seine Intendanz aus persönlichen Gründen beendet. In diesem Jahr findet das Doc-Festival vom 27. Oktober bis zum 2. November statt.
Antje Allroggen mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk mit Architektur weiter. Dann wird die Brandmauer inspiziert. Außerdem sind die Wehrpflicht und der Importstopp für russisches Gas Themen. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.